Machtmaschinen. Warum Datenmonopole unsere Zukunft gefährden und wie wir sie brechen. Von Thomas Ramge und Viktor Meyer-Schönberger. Gelesen von Heiner Lenz und Nadine Zerdam.
Letztlich kommen wir alle nicht um sie herum. Suchmaschinen, soziale Medien und Online-Marktplätze begleiten uns beinahe täglich. Und sie sammeln fleißig Daten über unsere Kontakte und Interessen. Damit sind die Großkonzerne hinter den Digitalangeboten zu weltweiten Machtfaktoren geworden. Schließlich sind Daten ein zentraler Rohstoff unserer Zeit. Doch die Sammelwut von Google, Amazon und Co. hemmt den innovativen Wettbewerb auf dem Digitalmarkt und gefährdet zunehmend unsere Datenfreiheit. Wie kann dieser beunruhigenden Entwicklung Einhalt geboten werden? Die Blinks zu Machtmaschinen sind ein leidenschaftlicher Appell zum Kampf gegen das Datenmonopol der Tech-Riesen. Wir erklären dir, wie ein Konzept offener Datenzugänge die freie Gesellschaft stärken kann und an welchem Punkt die Internetgiganten schwächer sind, als du vielleicht dachtest.
Blink Nummer 1. Das Betriebsgeheimnis 3.0.
Interessiert es dich, wie Google die Ergebnisse zu deinen Suchanfragen ermittelt? Oder auf welchem Wege die Suchmaschine überhaupt an ihre Daten kommt? Dann wirst du leider weiter rätseln müssen, denn globale Tech-Konzerne wie Google, Facebook und Alibaba hüten das Wissen um Informationen und deren Verwertung wie einen Schatz. Schließlich sind Daten ihr Grundkapital und die Basis ihrer Marktmacht. Immerhin so viel können wir verraten. Hinter den Plattformen der digitalen Riesen stehen intelligente IT-Systeme, die wie Menschen lernen. Sie sammeln Informationen, werten sie aus und ziehen daraus Schlüsse über datenbasierte Prognosen. Mit jedem Sucheintrag und jedem Klick werden die Algorithmen besser, die Nutzung der Angebote attraktiver und die Wissensvorsprünge der Konzerne größer. So entstehen wahre Machtmaschinen. Apple und Google sehen beispielsweise genau, wer wann welche App aus ihren Stores herunterlädt. Dadurch erhalten sie ein umfangreiches Bild vom Gesamtmarkt, nachdem sie ihr weiteres Geschäft ausrichten. Die Anbieter der Apps erfahren hingegen nichts davon. Auch der Marktgigant Amazon hat selbstverständlich genau im Blick, welche Produkte bei den unabhängigen Händlern von Amazon besonders gut laufen. Die Analyse der Transaktionen erlaubt es Amazon, profitable Produkte einfach selbst anzubieten und so den Händlern Profit abzugraben. Diese ahnen davon meistens nichts und wenn doch, sind sie ohnehin machtlos dagegen. Als Pioniere auf ihrem jeweiligen Gebiet haben die Tech-Riesen rechtzeitig genug Geld in neue Technologien investiert und sie teils selbst entwickelt. Das verschafft ihnen als Quasi-Monopolisten einen globalen Marktvorsprung, den althergebrachte Unternehmen kaum aufholen können. Erst recht nicht, wenn ihnen der Zugang zum wertvollsten Rohstoff der Digitalkonzerne fehlt, den Daten. Daten sind das Herrschaftswissen von Google und Co. Sie teilen und verkaufen es nicht, sondern generieren durch geschickte Mehrfachnutzung lieber selbst Profit daraus. Konservative Firmen hingegen nutzen ihre spärlichen Daten eher als funktionellen Verbrauchsstoff. Nachdem die Daten einmal zur Prozessoptimierung dienten, sind sie quasi ausgezehrt. Eine kreative und technologische Weiterverwertung findet in der alten Wirtschaft selten statt.
Wir sehen also, dass die Digitalkonzerne im Gegensatz zu konventionellen Firmen ihre Daten exklusiv für sich behalten und daraus mächtige Geschäftsmodelle entwickeln.
Dabei ist das Verarbeiten großer Datenmengen theoretisch nicht nur den Tech-Riesen vorbehalten. Cloud Computing oder Tools zur Datenanalyse können auch viele andere Unternehmen nutzen. Doch wie gelangen sie an die Informationen?
Blink Nummer 2. Datenkapitalismus hemmt Innovationen.
Als der junge Ökonom Josef Schumpeter 1909 seine Professur an der Universität Czernowitz im österreichischen Kronland Bukowina antrat, hatte er viel vor. Schon bei seinen ersten Vorlesungen drückte er den Studierenden eine ausufernde Leseliste auf. Der Bibliothekar der Universität stellte sich jedoch quer und wollte die geforderten Bücher nicht herausrücken, obwohl genügend Exemplare vorhanden waren. Schumpeter fackelte nicht lange und forderte den Bibliothekar zu einem Fechtduell heraus. Er gewann und der Bibliothekar öffnete, mit einer tiefen Schnittwunde an der Schulter, umgehend den Bücherbestand. Schumpeter hatte für seine Studierenden den Weg zu wichtigen Informationen erfolgreich freigekämpft. Josef Schumpeter zählt heute zu den wichtigsten Ökonomen des 20. Jahrhunderts. Und als Freund wirtschaftlicher Innovationen war er eben auch ein leidenschaftlicher Verfechter freier Zugänge zu Informationen und Kapital. Eine lebhafte Konkurrenz auf dem Markt war ihm wichtig, eine Machtkonzentration bei wenigen Großkonzernen ein Graus. Die heutigen Tech-Riesen wären ihm vermutlich ein Dorn im Auge gewesen. Laut Schumpeter müssen Monopole immer wieder durch Innovatoren ausgehebelt werden. Dafür brauchen die Neuen jedoch langfristigen Zugang zu Kapital und den erhalten sie heute kaum noch. Wagniskapitalgeber spekulieren bei Startups aus dem Tech-Bereich immer öfter darauf, dass deren Angebot zeitnah von einem der Digitalriesen übernommen wird. Schließlich wollen diese ihre Marktmacht behalten und weiter wachsen. Die schnellen Übernahmen sorgen für hohe Gewinne der Kapitalgeber, weil die Kaufpreise oft höher sind als der aktuelle Marktpreis der Startups. So wird eine echte Wettbewerbssituation von vornherein unterdrückt. Die Folge? Neue Unternehmen haben auf dem Digitalmarkt selten langfristige Erfolgschancen. Das war bei Instagram und WhatsApp der Fall, die bald von Facebook geschluckt wurden. Und auch der Kauf von YouTube durch Google ist ein Beispiel. Kreativen Firmen ist damit ein kurzes Eigenleben bestimmt. Die datenmächtigen Tech-Kapitalisten bremsen mit ihrer hohen Bindungskraft Innovationen auf dem Digitalmarkt aus. Dadurch gelangen sie schnell an viel Geld und brauchen selbst nicht mehr sonderlich kreativ zu sein. Meist genügt es, neue Ideen anderer aufzukaufen.
Kurz gesagt, die Digitalkonzerne verhindern schöpferisches Unternehmertum, indem sie Daten an sich binden und den freien Zugang für andere blockieren.
Dieses Daten- und Kapitalmonopol müsste im Sinne Schumpeters durchbrochen werden. Schließlich besteht es längst nicht mehr nur aus US-Konzernen.
Blink Nummer 3: Europas Vielfalt gegen die Tech-Riesen.
Stell dir vor, du lebst in einem Land, das seit Jahren Weltmarktführer mit einer Technologie ist. Du und viele deiner Mitbürgerinnen seid stolz darauf. Doch plötzlich kommt ein anderes Land, kopiert mehr oder minder diese Idee und hat damit ähnlichen Erfolg. Ein Zweikampf um die besten Systeme und die globale Vorherrschaft beginnt. Würdest du dich bedroht fühlen? So ergeht es vielen stolzen US-Bürgern, die sich vom Aufstieg Chinas angegriffen sehen und nicht zuletzt auch deshalb Donald Trump wählten. Immerhin versprach er eine harte Hand gegenüber dem neuen Feind. In den letzten 10 Jahren hat China einen echten Gegenpol zur Herrschaft der Tech-Riesen aus den USA geschaffen. Huawei wurde zum Apple-Konkurrenten, Alibaba das Amazon aus Fernost und TikTok brachte Facebook mit Instagram in Wallung. Nicht zu vergessen der Messenger- und Payment-Dienst WeChat oder die Suchmaschine Baidu. In manchen Segmenten hat China den USA die Marktführerschaft schon erfolgreich abgerungen. Ein wichtiger Faktor hierbei ist, dass die chinesische Regierung, genau wie der Staat in den USA, ihren Digitalstars weitgehend freie Hand lässt und sie sogar aktiv fördert. Und wo bleibt zwischen den beiden Giganten das alte Europa? Es hinkt bei digitalen Innovationen eindeutig hinterher und verstrickt sich in Diskussionen um Demokratie und Datenschutz. Dabei verkauft Europa die Datensicherheit gern als Wettbewerbsvorteil im Vergleich zu den USA und China, um neue digitale Firmen anzulocken, mit mäßigem Erfolg. Gleichzeitig werden die vielfältige Forschungslandschaft und zahlreichen Hidden Champions Europas viel zu wenig beachtet. Dabei könnten gerade sie Innovationen für den globalen Digitalmarkt liefern, zu denen die Tech-Riesen in ihrer Trägheit immer seltener in der Lage sind. Deshalb rufen die Autoren die europäische Politik dazu auf, im Sinne Schumpeters das kreative Unternehmertum zu ermächtigen und sich gegen die Macht der Datenmonopolisten zu positionieren. Es gilt, die zahlreichen jungen Talente in Europa zu fördern und auf eine neue Gründergeneration zu setzen, anstatt industriepolitische Großprojekte zu starten oder die Tech-Riesen schlecht zu kopieren.
Was lernen wir daraus? Europa sollte den USA und China dort Konkurrenz machen, wo die beiden Digitalmächte ihren Schwachpunkt haben, bei echten Innovationen.
Mit den richtigen politischen Rahmenbedingungen könnte Europa so eine neue Heimat für Kreative werden. Statt in der digitalen Transformation eine Abstiegsgefahr zu sehen, könnte der Kontinent eigenen Stolz entwickeln. Noch dazu ließen sich mit einem Konzept offener Daten viele Menschen gleichzeitig ermächtigen.
Blink Nummer 4. Daten nicht nur sammeln, sondern nutzen.
2019 war kein leichtes Jahr für Mark Zuckerberg. Der Facebook-Chef musste das Vorgehen seiner Plattform vor dem US-Kongress und dem EU-Parlament verteidigen. Die Hauptvorwürfe? Unerlaubte Weitergabe von Nutzerdaten an die Analysefirma Cambridge Analytica sowie Täuschung mit der eigenen Gesichtserkennungssoftware. Letztlich wurde Facebook von der US-Handelskommission zu einer milliardenschweren Geldstrafe verurteilt. Der Tech-Riese musste eine Überarbeitung interner Strukturen zusichern und externe Prüfungen ermöglichen. Zudem sorgte der beginnende Präsidentschaftswahlkampf in den USA für Unruhe. Die demokratische Kandidatin Elizabeth Warren präsentierte ihre Idee einer Zerschlagung von Digitalkonzernen wie Facebook, Google oder Amazon. Letztlich hatte Zuckerberg hierbei aber nichts zu befürchten. Warren schied früh aus dem Rennen und ihre Forderung verlor schnell an Relevanz. Niemand sonst aus der Demokratischen Partei setzte sich dafür ein. Und auch die Geldstrafe gegen Facebook erwies sich letztlich als ein symbolischer Akt. Während die US-Politik also in puncto Datenschutz höchstens mal einen Sturm im Wasserglas auslöst, dreht Europa das Ruder zu stark in die andere Richtung. Ohne ausdrückliche Zustimmungen und Erlaubnisse darf im Einzelfall nichts mehr genutzt werden, was mit der Erhebung von Daten zusammenhängt. Dadurch verknappt die EU im Zeitalter eines zunehmenden Überflusses an Daten diese Ressource künstlich. Die von ihr erlassene Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, kommt praktisch einem Entmächtigungsgesetz gleich. Dabei wäre ein freier Datenzugang für alle eine wichtige Grundlage zu kreativem Unternehmertum, wissenschaftlichen Innovationen und sozialem Fortschritt. Fakt ist, weder das Sammeln von Daten durch US-Konzerne noch das Verknappen durch die EU bringt einen gesellschaftlichen Mehrwert. Zudem wäre ein offener Zugang durchaus mit dem europäischen Wunsch nach persönlichem Datenschutz vereinbar, denn Daten lassen sich vor der Freigabe entpersonalisieren. Sind sie dann erst einmal frei zugänglich, würde das die Macht der Tech-Riesen umverteilen, den Wettbewerb fördern und damit die Wirtschaft samt kleineren Unternehmen stärken.
Das heißt, Daten sollten nicht als materielle Güter gelten, die gehäuft oder limitiert werden. Sie entfalten ihre wahre Kraft, wenn viele sie zu unterschiedlichen Zwecken nutzen.
Die Ironie dabei ist, Daten selbst sind nicht knapp, sondern die derzeitigen Möglichkeiten ihrer Verwendung. Ein umfassenderer Zugang würde Individuen, Unternehmen und Institutionen erlauben, innovativer und transparenter zu handeln. An die Stelle der Machtmaschinen der Digitalkonzerne würde eine Ermächtigungsmaschine für alle treten. Doch dazu müsste Europa seine DSGVO in gewisser Weise umkehren.
Blink Nummer 5. Das Modell der Zukunft. Datensharing.
Sicher ist dir Carsharing ein Begriff. Das clevere Konzept, bei dem mehrere Leute sich ein Auto teilen, ist aus vielen Großstädten längst nicht mehr wegzudenken. Ließe sich dieses Prinzip nicht auch auf Daten übertragen? Datensharing sozusagen? Tatsächlich brachte 2011 ausgerechnet das US-Justizministerium die Idee eines gesetzlich verpflichtenden Data-Sharing ins Spiel. Konkret wurde Google nach der Übernahme eines datenreichen Flugbuchungsportals kartellrechtlich dazu angehalten, den Zugang zu diesen neu gewonnenen Daten für Mitbewerber zu öffnen. Während das Konzept in den USA jedoch kaum weiterverfolgt wurde, verbreitete es sich unter Fachleuten in anderen Teilen der Erde rasend schnell. Inzwischen denkt auch die Europäische Union darüber nach, Unternehmen zum Datensharing zu verpflichten. Das wäre immerhin ein erster Schritt im Kampf gegen die Übermacht der Tech-Riesen. Zugleich könnte ein offener Datenzugang Europas Digitalisierung und Innovationskraft einen enormen Schub verleihen. Jedoch braucht es für das Datensharing genau wie beim Carsharing eine Rahmenvereinbarung. In diesem Sinne sollte die EU ihre Datenschutzgrundverordnung zu einer Datennutzgrundverordnung umfunktionieren. Dabei muss natürlich gewährleistet sein, dass nur Sachdaten ohne Personenbezug oder gesetzliche Geheimhaltungspflicht öffentlich werden. In der Praxis könnte das dann so laufen. Ab einer bestimmten Umsatzgröße oder Kundenzahl müssen Unternehmen ihre Daten zugänglich machen. Aus Sicherheitsgründen sollten diese nicht zentral gesammelt, sondern individuell zwischen Halter und Empfängerin vermittelt werden. Alle betroffenen Firmen werden außerdem verpflichtet, in einem öffentlichen Verzeichnis anzugeben, wo welche Daten aktuell zu finden sind. Die Datennutzverordnung sollte außerdem regeln, wer für die Korrektheit der Daten haftet, wie mit gesellschaftlich explosivem Datenmaterial umzugehen ist und welche datenbezogenen Auflagen für Unternehmensübernahmen durch Konzerne gelten. Außerdem wäre es wichtig, dass die Mitgliedstaaten Zugänge und Datenstandards überwachen, sowie kleine und mittlere Unternehmen mit den nötigen Mitteln für das Datensharing ausstatten. Aber auch die Politik muss aktiv werden und beispielsweise die Verwendung von Daten in verschiedensten Prozessen stärker bewerben. Zugleich braucht es dringend einen Mentalitätswechsel in der EU. Der Gesellschaft sollte klar werden, dass Daten noch kein Wert an sich sind, sondern erst der offene Umgang damit Vorteile bringt.
Merken wir uns, Europa sollte ein grundlegendes Verständnis für Datennutzung entwickeln und Daten weitgehend teilen, um sie für alle Branchen und Länder verwertbar zu machen.
Eine europäische Datennutzgrundverordnung könnte im Erfolgsfall die Machtungleichheit zwischen den Tech-Riesen einerseits und europäischen Nutzern und Firmen andererseits brechen. Wie gut ein breites Datensharing gelingen kann, zeigt uns ausgerechnet die Corona-Pandemie.
Blink Nummer 6. Von der Wissenschaft lernen. Open Data für alle.
Im Dezember 2019 wurde in der chinesischen Stadt Wuhan ein neuartiges Virus aus der Corona-Familie entdeckt. Bereits Mitte Januar 2020 hatten Wissenschaftler aus China und Australien den genetischen Code des Virus entschlüsselt und veröffentlicht. Sogleich starteten Institute und Pharmaunternehmen weltweit mit der Forschung an Impfstoffen und Medikamenten gegen den neuen Corona-Erreger. Nur 3 Tage später entstand der erste Impfstoff beim US-Biotech-Unternehmen Moderna. Eine wahnsinnig schnelle Entwicklung. Die wissenschaftliche Zusammenarbeit gegen das Coronavirus ist aber nicht nur aufgrund ihrer Schnelligkeit beispiellos. Vorbildlich ist auch das unbürokratische Teilen essentieller Daten. Beides zusammen hatte echte Innovationen geschaffen. Da die Forschungsergebnisse frei zugänglich waren, konnten sie erfolgreich weiterverarbeitet werden. So hatten andere Wissenschaftler die Möglichkeit, mit neuen Fragestellungen an sie heranzugehen und zu weiteren Erkenntnissen zu kommen. Dieses Open-Data-Konzept ist in der Wissenschaft längst gang und gäbe. Zeit für eine Ausweitung auf andere Felder. Laut einer Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung ließe sich aus einer intelligenten Nutzung staatlicher Daten in Deutschland ein volkswirtschaftlicher Mehrwert von sage und schreibe 43 Milliarden Euro generieren. Doch die föderalen Strukturen und das Amtsgeheimnis bremsen eine offene Datennutzung aus. Ähnlich sieht es bei den Unternehmen in Deutschland und Europa aus. Auch sie müssten viel mehr Daten freigeben. Denn ohne ergänzende Daten aus der Wirtschaft bringen Informationen der Behörden oft keinen Mehrwert und umgekehrt. Leider fehlt in Europa bislang das entsprechende Denken, um die Vision des Open Data zu verwirklichen. Die DSGVO lädt die Verantwortlichkeit für die Daten bei den Nutzern ab, die etwa Cookies bestätigen müssen. Dabei sollten umgekehrt die Unternehmen mehr Verantwortung im Umgang mit den gesammelten Daten übernehmen. So klafft in unserer digitalen Welt momentan eine große Lücke zwischen technischen Möglichkeiten und der gesellschaftlichen Realität.
Es wird deutlich, die Wissenschaft ist Vorreiterin für die Umsetzung einer offenen Datengesellschaft und sollte Politik und Wirtschaft als Blaupause dienen.
Ein offener Datenzugriff hat noch einen weiteren, unschlagbaren Vorteil. Er ermöglicht gerade kleineren Unternehmen, mehr aus ihren Ideen am Markt zu machen. Dadurch werden der Wettbewerb gestärkt, die Monopolrenditen der Tech-Riesen gesenkt und die Demokratie gefördert. Ganz nach dem Motto, Transparenz schafft Akzeptanz. Zudem könnte ein europäischer Vorstoß zu Open Data die Digitalmächte USA und China dabei ausbremsen, einen wunden Punkt der europäischen Geschichte zu wiederholen.
Blink Nummer 7. Der kalte Krieg der Datenkolonialisten.
Wenn du dir hin und wieder mit Uber ein Taxi bestellst, kennst du den Ablauf. Du tippst dein Ziel in die App und orderst ein Fahrzeug. Der Algorithmus sucht dir einen passenden Fahrer aus der Umgebung und berechnet den Fahrpreis. Was du nicht weißt, der Fahrer muss sich zuvor per Fotoabgleich identifizieren. Findet die Gesichtserkennungssoftware keine Übereinstimmung, kommt ein Mensch ins Spiel, der oft tausende Kilometer entfernt am PC sitzt. Diese Person muss in Sekunden entscheiden, ob es sich um den echten Uber-Fahrer handelt und die Fahrt manuell freigeben. Der Lohn für diese Verantwortung? Ein paar Cent. Solche Personen werden Clickworker genannt. Sie arbeiten in Billiglohnländern auf der ganzen Welt für Tech-Konzerne und deren Apps. Für die User unsichtbar halten Clickworker viele Prozesse der Digitalriesen zu kleinsten Preisen am Laufen. Sie sind Teil eines Systems, das manche Soziologen als Datenkolonialismus bezeichnen. Angelehnt an die Epoche, in der europäische Staaten Kolonien in Afrika, Asien und der Neuen Welt eroberten und ausbeuteten. Heute sind die USA und China die neuen Kolonialherren. Ihren Tech-Konzernen unterwerfen sich nicht nur die Clickworker, sondern auch die Menschen, die etwa in Europa ihre Angebote nutzen und Daten liefern. Parallel dazu braut sich zwischen den Kolonialherren eine Art technologischer kalter Krieg zusammen. Im Duell der digitalen Systeme geraten die Kolonien erst recht unter die Räder. Sie müssen sich meist für einen Kosmos an Soft- und Hardware entscheiden und den USA oder China Loyalität zeigen, wirtschaftlich wie politisch. Nur wer treu ist, darf auf Subventionen des Kolonialherren oder seiner Tech-Konzerne hoffen. Doch es gibt einen Weg, wie sich die Unterworfenen aus dem Abhängigkeitsverhältnis befreien können. Dazu müssten sich möglichst viele Länder der Welt zu einer Art Datennutzkoalition zusammenschließen. Ausgangspunkt einer solchen Koalition könnte ein Europa des offenen Datenzugangs sein. Die Autoren empfehlen hierfür ein Open Data Modell, also eine grundlegende Öffnung von Unternehmens- und Behördendaten. Dabei sollte speziell das Konzept des Datensharing umgesetzt werden, das heißt, die öffentlichen Akteure unterstützen sich gegenseitig aktiv beim Datenaustausch.
Im Klartext heißt das, die Dominanz der beiden Digitalmächte USA und China kann am effektivsten durch einen großen Rechtsraum offener Daten gebrochen werden, der die Datenmacht dezentralisiert.
Dadurch würde eine schöpferische Konkurrenz auf dem Digitalmarkt entstehen und die Digitalisierung könnte sich emanzipieren. Individuen und kleinere Firmen wären ermächtigt, selbst etwas aus ihren Daten zu machen. Und die Machtmaschinen wären schon ein Stück weit weniger mächtig.
Das waren unsere Blinks zu dem Buch Machtmaschinen von Thomas Ramge und Viktor Meyer-Schönberger. Fragen wir uns abschließend noch einmal. Wie kann die übergroße Datenmacht der Digitalkonzerne aus den USA und China gebrochen werden? Die Antwort ist zugleich eine Aufforderung an uns Europäer. Bildet einen Raum der offenen Daten. Zu lange haben wir uns hinter dem Datenschutz verschanzt und den Nutzen von Daten zu wenig beachtet. Gerade das hat paradoxerweise den Aufstieg der Tech-Riesen mit befeuert und ihnen erlaubt, die Marktlücke des Datenkapitalismus ungehindert auszufüllen. Worauf kommt es also in Zukunft in Europa an? Zunächst braucht es ein Umdenken im Umgang mit Daten, der wahrscheinlich wichtigsten Ressource unserer modernen Zeit. Daten sollten für alle frei zugänglich sein. Zugleich müssen sie konsequent entpersonalisiert werden, damit die Rechte aller Individuen gewahrt bleiben. Ein solches Open-Data-Modell in Europa könnte Vorbild für andere Teile der Welt werden, die sich dem offenen Datenraum anschließen möchten. Die Digitalkonzerne würden auf ein gesundes Maß schrumpfen und ihr Einfluss schwinden. Wir hoffen, dass wir deine Sicht auf den Umgang mit Daten bereichern konnten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.